Alltagskompass. Hallo und herzlich willkommen zum Alltagskompass. Mein Name ist Katrin und ich habe mir heute wieder einen Gast eingeladen, und zwar den Experten, wenn es um das Thema Risikolebensversicherung geht. Mir gegenüber sitzt der Martin. Hi.
Ja, liebe Katrin, grüß dich, guten Tag.
Magst du dich vielleicht kurz vorstellen?
Auch das noch, aber gern. Ja, mein Name ist Gulba, Martin Gulba, bin Mitarbeiter im Segment der Lebensversicherung bei unserer ERGO. Katrin, nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deine Einladung.
Schön, dass es geklappt hat, sehr gerne. Risikolebensversicherung, das ist bestimmt ein Begriff, den einige Leute schon mal gehört haben. Magst du uns aber vielleicht kurz mal erklären, was da genau dahinter steckt?
Ja, gern. Ja, wie der Begriff schon sagt, Risiko und Lebensversicherung, worum geht's? Es geht wirklich um einen sehr, sehr wertvollen hinterbliebenen Schutz. Es geht um eine hinterbliebenen Vorsorge in Form einer Kapitalzahlung bei einem vorzeitigen Ableben. Also wirklich ein super wertvoller Vermögensschutz. Dass wirklich beim Ableben die Hinterbliebenen bedingungslos ein Kapital bekommen. Und das können sie halt, wie gesagt, flexibel nutzen. Und da gibt es ja die verschiedensten Bedarfe, für das man das Kapital nutzen kann. Also bei einem Ableben wird wirklich wirksam geleistet, und je früher, umso besser der Einstieg.
Gibt es da nicht auch schon staatliche Absicherungen? Also wenn ich jetzt an eine Witwenrente oder eine Witwerrente, ich glaube, das ist der gleiche Begriff, oder Waisenrente. Also es gibt doch schon vom Staat auch gewisse Instrumente, die beim Ableben greifen, oder? Was ist da so der Unterschied?
Ja, die gibt es durchaus. Also es gibt klar beschriebene Leistungen der deutschen Rentenversicherung, zum Beispiel für das Thema Witwer- oder Witwenrente oder das Thema Waisenrente. Es sind dann Rentenleistungen, die erbracht werden an die Hinterbliebenen, und eben keine Kapitalleistung. Und diese Rentenleistungen in den allermeisten Fällen deutlich unter den Leistungen liegen, die ich sonst zu Lebzeiten erdient hätte. Also eine Witwenrente ist immer unterhalb der Leistung, die ein Versorger ja verdient hat. Also es gibt die Leistung vom Staat, das ist in Ordnung, das sind aus meiner Sicht so Mindestleistungen, aber einen wertvollen Vermögensschutz in Form eines Kapitals kann nur die Risikolebensversicherung darstellen.
Und die Risikolebensversicherung ist ja auch deutlich höher, ne? Also deutest du ja jetzt gerade an.
Ja, es ist ein Kapital. Das können 100.000, das können 200.000, das können 500.000 Euro Kapital sein, die man hier absichert bei einem vorzeitigen Ableben. Und es gibt kein zweites Instrument, was das so wirksam absichert wie eine Risikolebensversicherung. Und wie gesagt, hatten wir eben kurz genannt, die Leistung der deutschen Rentenversicherung sind gegeben, aber eher so auf einem wirklich Mindestniveau, und das nur halt in Form einer Rentenleistung. Und teilweise sind auch die Leistungen, liebe Katrin, ja auch zeitlich eingeschränkt. Man denkt nur an das Thema Waisenrente, die wird ja nicht ein Leben lang gezahlt. Oder man denkt an das Thema der kleinen Witwenrente, die wird nur für einige Jahre gezahlt, dann wird die eingestellt. Also Planungssicherheit bietet wirklich nur die Risikolebensversicherung.
Verstehe. Und wenn jetzt, also das Wort Risikolebensversicherung impliziert ja so ein bisschen, dass es mit einem Risiko zusammenhängen muss. Also mir ist klar, ein vorzeitiges Ableben ist nichts, was man einplant, so wie Ableben generell wahrscheinlich eher weniger. Aber muss es mit einem Risiko verbunden sein? Also nur wenn ich einen, jetzt sage ich das Wort nochmal, risikobehafteten Lebensstil führe, ich bin jetzt leidenschaftliche Skydiverin und verunglückt dann dabei, dann greift die, oder greift die auch bei einem natürlichen Ableben?
Ich merke, Katrin, du sprichst das Thema der Ursache an. Also unabhängig der Ursache, bei einem vorzeitigen Ableben, was innerhalb dieser sogenannten, jetzt nenne ich mal einen Fachausdruck, das nennt sich Versicherungsdauer, ja, passiert, würde wirksam geleistet. Also habe ich zum Beispiel einen Absicherungszeitraum von 20 Jahren gekauft und mir passiert was im 19. Jahr oder im 1. Jahr oder im 15. Jahr, da wird wirksam geleistet, da wird das Kapital, was man abgesichert hat, und zwar unabhängig der Ursache, an die Hinterbliebenen ausgezahlt. Und das ist wirklich, ich wiederhole mich, eine sehr, sehr hohe Planungssicherheit für die Hinterbliebenen, weil ich weiß, wenn dann, habe ich das Kapital, und damit kann ich zum Beispiel das Studium, die Ausbildung meiner Kinder sicherstellen oder die Baufinanzierung zurückführen, und damit ist dann meine Immobilie zum Beispiel schuldenfrei. Also Die Risikolebensversicherung ist wirklich elementar wichtig, ein mega wichtiges Absicherungsinstrument für die persönliche Finanzplanung, ja.
Du hast es gerade gesagt, egal ob erstes Jahr, fünftes Jahr, 19. Jahr, das bringt mich zu der Frage Wartezeit. Also es gibt ja Versicherungen, ich denke jetzt da an eine Zahnzusatzversicherung, die schließt man ab und kann aber jetzt nicht gleich am ersten Tag des Versicherungsbeginns seine Rechnungen einreichen. Also bei den meisten, es gibt ja da auch Ausnahmen, aber gibt es das bei der Risikolebensversicherung auch? Also ich schließe das jetzt heute bei dir ab, du hast mich überzeugt, das ist wichtig, das brauche ich für meinen Rundumschutz. Und jetzt passiert mir in der Woche was. Könnt ihr dann sagen, naja, also das Ableben hätte frühestens in einem Jahr passieren dürfen? Wie gesagt, man plant es ja nicht. Oder leistet die Risikolebensversicherung sofort?
Ja. Wartezeiten, man hört das Wort schon mal immer in Verbindung mit der Versicherungsbranche. In der Tat, beim Thema Todesfallabsicherung, Risikolebensversicherung gibt es keine Wartezeit. Das heißt, es wird wirksam ab dem ersten Tag des Versicherungsbeginns geleistet, ja. Was man berücksichtigen sollte ist, und zwar wird das der Lebensversicherer dann prüfen können, wenn jetzt kurz nach Beginn jemand des natürlichen Todes ablebt, ja, ob es da nicht irgendwie bei den Gesundheitsfragen, bei der Beantragung, ob es da irgendwelche Abweichungen von Gesundheitsangaben wirklich zum Gesundheitszustand gab. Ansonsten, es wird wirksam geleistet, ja. Und zwar unabhängig, ob das ein natürlicher Tod war oder ob es ein Unfalltod war, ja.
Du sagst jetzt schon Gesundheitsfragen. Darauf wollen wir auch in unserer zweiten Folge näher drauf eingehen. Ihr seht, das Thema ist ein sehr, sehr umfangreiches. Der Martin weiß da sehr viel dazu. Und um euch jetzt nicht zu erschlagen mit einem 3-stündigen Podcast über das Thema, teilen wir die Folge auf in 2 Folgen, beziehungsweise das Thema auf in 2 Folgen und würden dann im zweiten Teil nochmal genau darauf eingehen, für wen eignet es sich denn am besten, was muss ich denn absichern, was ist preislich ein Betrag, den ich einrechnen muss, um das Ganze zu finanzieren. Genau, und jetzt wollen wir erstmal noch ein bisschen über die Basics sprechen. Wenn ich einen Fall habe, dass die Risikolebensversicherung greift, dass die ausgezahlte Summe, ich habe dich jetzt so verstanden, ich kriege die ja auf einmal. Na, da kommt dann Correct. Einmal diese Summe, die ich abgesichert habe, wird mir ausgezahlt. Wird die nochmal versteuert?
Du sprichst das Thema der Steuerfreiheit oder Steuervorteile an.
Genau.
Also auch da muss man 2 Ebenen differenzieren. Ich will es jetzt überhaupt nicht fachlich machen, ich will es nur kurz erläutern. Es gibt einmal die Ebene der Einkommensteuer und Leistung aus einer Todesfallversicherung, was eine Risikolebensversicherung ist, sind grundsätzlich gemäß Einkommensteuergesetz steuerfrei. Es ist so. Ja? Die andere Ebene ist, deswegen habe ich gesagt, muss man differenzieren, ist das Thema der Erbschaftssteuer. Da muss man halt dann beim Auszahlungszeitpunkt sich anschauen, wer ist der Begünstigte. Es ist also so, dass die Leistung erst einmal einkommensteuerfrei ist. Allerdings kann die Leistung natürlich auch erbschaftssteuerpflichtig werden. Und in Deutschland gibt es je nach, ich sage jetzt mal, Verwandtschaftsgrad unterschiedliche Steuerfreibeträge. Und sollten die ja überschritten werden, dann kann auch eine Todesfallleistung dementsprechend steuerpflichtig sein. Also man muss unterscheiden, A, die Einkommensteuerebene und B, die Erbschaftssteuerebene. Aber liebe Katrin, ich habe dazu direkt nochmal eine schlanke Anmerkung. Man kann die Thematik mit der Erbschaftssteuerpflicht sauber optimieren, indem man einfach eine andere Vertragsgestaltung wählt zwischen wer ist Vertragspartner, wer ist versicherte Person und wer ist der Begünstigte. Nur als Beispiel, die Person A wäre der Vertragspartner und der Begünstigte. Mhm. Ja? Und die Person B ist die versicherte Person. Und das Gleiche macht man spiegelverkehrt. Ja. Dann ist es so, dass dann beim Ableben der versicherten Person, die ja nicht, die nicht der Vertragspartner ist und auch nicht die begünstigte Person, es sich um eine eigene Versicherungsleistung für den Versicherungsnehmer handelt. Ja. Und dann wäre das nicht nur einkommensteuerrechtlich steuerfrei, sondern auch erbschaftsrechtlich steuerfrei, weil ist ja die eigene Versicherungsleistung, ist ja keine Erbschaft. Mhm. Also dann macht es wirklich Sinn, die Konstellation zu wählen, dass eben man überkreuzt den Hinterbliebenen versichert als versicherte Person. Ne? Also Versicherungsnehmer und der Begünstigte müssen die identische Person sein, dann ist es nämlich die eigene Leistung und dann ist die zu 100% steuerfrei.
Alles klar. Also nochmal kurz an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen. Wir reden jetzt sehr nüchtern über das Thema vorzeitiges Ableben und Todesfall. unabhängig davon, dass da ja ein großer emotionaler Schmerz und eine Lücke entsteht, entsteht eben auch ein wirtschaftliches Risiko und ein finanzielles Risiko. Sei es jetzt, dass man einen Fremdkredit abbezahlen muss oder sonstige Verpflichtungen anderweitig hat. Und der Martin ist heute auch deshalb da, um uns und euch da draußen zu erklären, wie man quasi das, also das eingrenzen kann, um nicht noch zu dem ganzen persönlichen noch einen wirtschaftlichen Druck zu bekommen, wenn man eben einen Verlust erleidet. Gut, also ich fasse mal so zusammen. Wenn ich jetzt, also du sagst, es eignet sich für jeden. Wenn mir jetzt jemand von einer Risikolebensversicherung erzählt, dann würde ich das assoziieren mit, ich habe einen Kredit aufgenommen, ich habe mir eine Immobilie gekauft, ich habe mir ein Haus gekauft, ich habe mich verpflichtet für viele, viele Jahre, habe Verantwortung für eine Familie noch hinten dran hängen und jetzt passiert mir was und mein Einkommen und meine Versorgungsleistung bricht weg. Da würde ich jetzt sagen, da macht es Sinn, eine Risikolebensversicherung abzuschließen, damit eben meine Familie da keine weiteren Sorgen hat. Siehst du das auch so?
Sehe ich genauso, und zwar genau ausgedrückt, aus den Sorgen, weg von den Sorgen hin zu dieser finanziellen Freiheit, dass man eben bei einem Ableben nämlich ein Ersatzeinkommen hat. Ne? Wenn der Hauptversorger verstirbt, das Einkommen wegfällt, dann habe ich auf der anderen Seite wirklich ein bedingungsloses Kapital, was ich abgesichert habe. Und das kann ich frei verfügen. Das kann ich frei verfügen. Also das ist echt im Rahmen der Absicherungsstrategie wirklich ein sehr, sehr wertvoller Vermögensschutz. Und das machen wir dann im zweiten Teil zu einem sehr, sehr günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis, ja.
Was sagst du jetzt dazu? Man sagt nämlich immer, die Deutschen sind überversichert, so im europäischen Vergleich. Was ist da dein Take?
Also speziell, was das Thema Risikolebensversicherung angeht, teile ich die Kernbotschaft nicht. Warum? Wir haben aktuell in Deutschland bei über 80 Millionen Menschen gut 7,4 Millionen Risikolebensversicherung. Und schaut man sich die Statistik noch etwas tiefer an, beträgt die durchschnittliche Absicherungssumme, das heißt umgangssprachlich Versicherungssumme, so circa 116.000 Euro. Und wenn man nochmal weiter tiefer schauen würde, nach dem Absicherungszeitraum wird leider oft ein Absicherungszeitraum von unter 15 Jahren gewählt. Also umgekehrt, es gibt noch viele, viele Bedarfe, die abgesichert werden können. Man kann durchaus längere Zeiträume nehmen und in vielen Fällen, davon bin ich zutiefst überzeugt, wären Summen größer, diese Durchschnittssumme von 116.000 Euro angebracht. Also da gibt es wirklich gute, gute Möglichkeiten, das für sich selbst echt zu optimieren.
Was wäre da so eine Faustregel, die du da empfehlen würdest? Also sagen wir, ich verdiene 50.000 Euro im Jahr. Was sollte ich da ungefähr ansetzen?
Also grundsätzlich ist ja jeder Fall unterschiedlich, aber eine grobe Formel, eine grobe Faustformel, sodass 4- bis 5-fache des Jahreseinkommens wäre schon ein guter Anhaltspunkt für die Kalkulation. Also nehmen wir mal zum Vereinfachen, bei 50.000, 250.000 Euro Absicherungssumme wären schon wirklich richtig gut. Ja. Und damit läge man gut beim Doppelten, was aktuell in Deutschland so an Absicherung besteht. Ja.
Verstehe. Du hast jetzt gesagt, dass die Risikolebensversicherung sehr elementar ist und das sich eigentlich durch alle Bevölkerungsschichten zieht. Für wen macht es denn am meisten Sinn? Also schon für den Schüler, der gerade seinen Abschluss macht, für die Jugendlichen, für junge Erwachsene macht es erst Sinn, wenn ich wirklich eine Familie habe und Hinterbliebene, die ich absichern muss. Was würdest du sagen?
Ich teile das immer jetzt in drei Bereiche auf. Erstens, Menschen, die schon im Job sind, die schon einen Ehepartner haben, die eine Familie haben. Unbedingt über das Thema Risikoleben nachdenken, mit dem Berater, mit der Beraterin sprechen und wirklich einen ordentlichen Versicherungsschutz einkaufen. Dann auf jeden Fall Menschen, die vielleicht den Bedarf noch nicht haben, aber die durchaus in naher Zukunft einen Bedarf haben könnten. Also Beispiel, junge Menschen, die wissen, sie wollen eine Familie gründen oder zeitnah eine Immobilie erwerben. Da macht es aus meiner Sicht Sinn, jetzt das Thema zu platzieren. Warum? Ich sichere mir den heutigen Gesundheitszustand, den heutigen Preis, den ich für die gesamte Zeitstrecke beibehalte. Ja, die heutigen Gesundheitsfragen. Also ich habe wirklich Vorteile, wenn ich es jetzt sichere. Und es gibt dann auch noch bei den Gesellschaften sogenannte Anpassungsgarantien, dass ich auch in Zukunft mit teilweise ohne eine Gesundheitsfrage oder ohne Risikoprüfung die Summen anpassen kann. Ja? Also Menschen, wo der Bedarf zeitnah kommen kann. Dann Menschen, die bereits, was ich gesagt habe, schon eine Familie haben und erst recht Menschen, dritte Zielgruppe, wo eine finanzielle Verpflichtung besteht, irgendwelche Kredite. Umgekehrt vermögende Menschen, die sagen, ja, ich habe ein Vermögen aufgebaut. Warum soll das Vermögen allerdings im Todesfall einfach außerhalb des Verwendungszwecks ausgezahlt werden? Für die ist es doch günstiger, mit einer preiswerten Risikolebensversicherung die Absicherung zu generieren, als das komplette Vermögen, was ich mir über Jahre, Jahrzehnte aufgebaut habe, dann zu vererben. So würde quasi die Leistung zweifach zur Verfügung stehen. Einmal aus dem Vermögen und einmal aus der Risikolebensversicherung. Ist durchaus ein Gedankengang, den auch für vermögende Kunden zutreffen kann. Weil sonst habe ich mein hart erspartes Geld dann in die Auszahlung gebracht. Dabei könnte ich das doch sauber vererben und könnte über die Risikolebensversicherung die Summe zwecks Absicherung organisieren. Also wirklich drei spannende Zielgruppen. Und der Bedarf, ich lasse mal kurz ergänzen, ist enorm. In Deutschland im letzten Jahr sind rund 320.000 Stück an Risikolebensversicherung gekauft worden. Das könnte ja im ersten Moment sehr viel klingen, ist es aber nicht, wenn man bedenkt, wie viele Menschen einen Bedarf haben. Also es beschäftigen sich leider noch viel zu wenige. Umso stärker freut es mich, dass wir heute mit unserem Podcast, liebe Katrin, für ein bisschen mehr Transparenz in der Sache sorgen.
Woran würdest du sagen, liegt das dann? Weil ich meine, das Thema Ableben, wir nennen es jetzt einfach mal so, ist natürlich kein Thema, mit dem man sich gerne auseinandersetzt. Und ich würde sagen, Theorie oder Hypothese, je jünger man ist, desto weiter ist dieses Thema auch einfach von einem weg. Jetzt sagst du, es ist aber elementar, dass wir uns damit befassen. Es ist wichtig, dass da jeder abgesichert ist, weil sonst gewisse Gefahren, gewisse Risiken auf uns zukommen. Woran liegt das, dass es dann noch so wenige sind? Also würdest du sagen, das Thema ist vielleicht zu wenig greifbar für die Leute?
Also mein Bauchgefühl sagt mir, es ist natürlich ein Stückchen, wir reden über eine Situation, die weniger attraktiv aussieht. Ne? Es ist eine gewisse Betroffenheit. Keiner spricht gerne über das Thema Ableben. Keiner will sich die Situation vorstellen. Das Thema wird in vielen Fällen weggeschoben, bis der Zeitpunkt entsteht, wo ein Bedarf vorhanden ist. Was ich ja gesagt habe, die Immobilie wird angeschafft oder es wird geheiratet, Kinder kommen auf die Welt, Familien werden gegründet. Also man wartet wirklich häufig bis zu der berühmten letzten Sekunde. Cleverer wäre es, Vorfeld in das Thema einzusteigen. Mhm. Und das Schöne ist bei der Risikolebensversicherung, je früher, umso günstiger und je früher oft, umso einfacher, alleine wegen dem Gesundheitszustand. Also nochmal, der Bedarf ist da. Ich glaube, es liegt an der Betroffenheit, weil das Thema Todesfall halt nicht ganz so ein attraktives Thema ist, ja.
Ja, du sagst also abschließend, bevor man es braucht. Das erinnert mich an das, was meine Nachbarin immer sagt. Das ist eine ganz alte, nette Frau, die gesagt hat, Kind, besorg dir einen Pömpel, bevor du einen brauchst. Also ja, so kann man es vielleicht runterbrechen.
Patrick Pömpel, was meinst du damit?
Das ist dieser Saugnapf am Stiel, den man quasi benutzt, wenn die Toilette verstopft.
Ach, okay.
Und lieber hat man sowas schon daheim, bevor man dann eben bei besagter Nachbarin klingeln muss und sagen, hey. So, also, haben ist besser als brauchen in dem Zusammenhang. Wir haben noch eine zweite Folge. Ich würde nämlich dich, Martin, nochmal gerne ganz dezidiert fragen, für wen macht es wirklich Sinn? Wie setzen sich die Preise zusammen? Was muss ich einplanen? Gibt es vielleicht Vorteile, wenn ich einen besonders gesunden Lebensstil habe? Darüber reden wir in der zweiten Folge. Und ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin.